Die Annahme der einheitlichen Finanzierung die bringt Bewegung ins Schweizer Gesundheitssystem. Neu gilt ambulant vor stationär, um mögliche Fehlanreize zu vermeiden. Und mit der Einführung des neuen ambulanten Tarifsystems TARDOC auf Anfang dieses Jahres hat eine weitere Reform Fahrt aufgenommen. In dieser Folge von Swika Talks da rede ich mit dem Gesundheitsökonomen Dr. Willy Augier und dem Dr. Oliver Reich, Leiter der Online-Praxis Santé 24 und Privatdozent an der Uni Zürich. Wir reden über die Hintergründe, die zu diesen Reformen geführt haben, über die systemischen Herausforderungen von dieser Umstellung und über die Chancen, die sich für verschiedene Akteure im Gesundheitswesen daraus ergeben. Willkommen, schön sind Sie mit dabei. Schön, sind ihr da. Willkommen Willy, willkommen Oliver.
Danke für die Einladung. Vielen Dank, auch meinerseits.
Müller von der Schweizer Gesundheitspolitik, die malen langsam 15 Jahre, sind sie, die vergangen sind, bis die einheitliche Finanzierung 2024 vom Stimmvolk angenommen worden ist, und 20 Jahre bis veraltete Tarifsystem TARMED, wo für die Abrechnung von ambulanten ärztlichen Leistungen in Arztpraxen und Spitälern angewendet worden ist, Anfang Jahr durch die Einführung von TARDOC sein Ende gefunden hat. Eine Reform jagt die nächste, um den galoppierenden Gesundheitskosten hinterher zu jagen. Willy, kannst du uns zum Einstieg eine gesundheitsökonomische Bestandesaufnahme geben? Wo stehen wir? Wie geht es uns?
Wenn man die Entwicklung ein bisschen anschaut, muss man eigentlich 1996 anfangen. Da haben wir das heute noch gültige Krankenversicherungsgesetz eingeführt. Das war die erste grundlegende Reform nach über 80 Jahren. Wo übrigens unter anderem Grundlage gegeben hat für eine dauerhafte gesetzliche Grundlage für integrierte Versorgungsmodelle. Wenn dann 2009 die Spitalfinanzierungsregelung im Gesetz verankert, wo 2012 dann zuerst in Kraft gesetzt worden ist für die somatischen Akutspitäler, später für Psychiatrie und Rehabilitation, wo man Preise hat wollen zahlen, statt einfach Kosten abgelten. 2020 hat man dann den Risikoausgleich angepasst, dass eben der Krankheitszustand besser berücksichtigt worden ist. Das ist übrigens dank dem grossen Einsatz vom damaligen CEO Hans-Uli Regius unter anderem möglich geworden. Und dann hat man eben nachher, du hast es schon gesagt, im Herbst 2024 die einheitliche Finanzierung ambulant stationär angenommen, wo der Umsetzung noch hart. Und kurz darauf eben auch TARDOC als Ablösung von TARMED und parallel dazu ambulante Pauschalen eingeführt. Wenn man das alles anschaut, dann muss man eigentlich sagen, sind das in 30 Jahren deutlich mehr Reformen gewesen als in den 80 Jahren vorher. Aber es bleiben noch einige zu machen.
Sind es gute Reformen gewesen, die passiert sind? Sind es richtige Reformen? Du hast Quantität angesprochen, gesagt, es sind einiges mehr gewesen. Wie sind es qualitativ gewesen und was fehlt denn noch?
Man darf nicht vergessen, dass jede Gesetzesänderung in der Schweiz über ein Referendum kann bekämpft werden kann. Das heisst, gerade in der Gesundheitspolitik ist es wichtig, tragfähige Kompromisse zu schaffen, damit man überhaupt zu Mehrheiten kommt. Und wenn man das berücksichtigt, dann muss man sagen, es ist vielleicht nicht, wie die Ökonomen gerne hätten, immer die First-Best-Lösung, aber es ist eine Second-Best-Lösung in den meisten von diesen Fällen, die in die richtige Richtung gehen.
Second-Best-Lösung, die aber eben mehrheitsfähig ist, mittelfristig und langfristig dann auch kann verheben, aus genau dem Grund, sagst du.
Oder wo man allenfalls dann mit der Zeit auch wieder Anpassungen machen kann, weil man sieht, dass halt Reformen Schritt für Schritt gehen müssen.
Einer der Stakeholder, das sind Kantone. Wie siehst du die Rolle der Kantone als Miteigentümer? Werden die Spitäler mit der Spitalliste jetzt anfangen zu füllen? Werden die sagen, Hauptsache die Spitäler sind voll, also Quantität vor Qualität?
Einer der wesentlichen Reformbedarf, der jetzt ansteht, ist die Mehrfachrolle der Kantone. Auch von anderen Akteuren, aber insbesondere von den Kantonen zu klären. Sie sind Spitalplaner, sie sind Spitallistenersteller, sie sind Pflegeheimplaner, sie sind Pflegeheimlistenersteller, sie sind Tariffestsetzungsinstanz und sie sind vor allem Spitalbetreiber. Und das gibt ihnen natürlich dann oft auch die Versuchung, die eigenen Spitäler bevorzugt zu behandeln. Das gehört eigentlich nicht in eine wettbewerbsorientierte Regelung, wie wir sie vom Souverän jetzt mehrfach bestätigt bekommen haben. Da wird es Anpassungen brauchen. Und mit EFAS ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Druck aussteigt. Denn es ist eigentlich nicht einsehbar, warum Kantone, die in der Zukunft etwa ein Drittel von dem zahlen, was die Krankenversicherer in der Zukunft zahlen, sollen matchentscheidend sein, wer wo noch was in den Spitälern betreiben darf.
Wenn man irgendwo in der Schweiz lesen, dass ein Spital soll geschlossen werden, das Spital steht vor dem Aus, dann gibt es meistens einen Aufschrei, der durch die ganze Region geht. Das nehmen wir aus den Medien natürlich auch mit. Jetzt hat eine HSG-Studie aber vor kurzem festgestellt, dass sich je nach Wohnregion 25-50% der Patientinnen und Patienten außerhalb vom Wohnkanton behandeln lassen, weil sie sagen, da ist die Qualität für mich subjektiv besser, da ist mehr Expertise vorhanden, wo vielleicht für meinen Fall passt oder die Sprache ist wichtig. Was heisst das? Haben wir nicht einfach zu viele Spitäler, die zu teuer sind, wenn wir ja Patientinnen und Patienten haben, die sagen, ich gehe eben auch mal aus dem Kanton raus?
Ich habe mich im Jahr vor der Einführung des Krankenversicherungsgesetzes 1996 selbstständig gemacht. Die Diskussionen kommen immer wieder und Studien dazu kommen immer wieder mit ähnlicher Tonalität. Ich halte von dem eigentlich heute nichts mehr. Viel die entscheidendere Frage ist, was bedeutet Spital heute? Der Begriff muss etwas völlig anderes sein und was wird da drin noch gemacht? Und wenn man das anschaut, dann muss man sagen, haben wir zum Teil ganz neuartige Modelle, die in der Entwicklung sind. Wir werden ja dann noch darauf zu reden kommen. Der Oliver wird sicher da auch noch Lanzen brechen, wo Hospital at Home beispielsweise Elemente drin sind, wo man als Patient oder Patientin gar nicht mehr im Spital ist, sondern daheim. Oder auch innovative Konzepte, wie man sie übrigens in Nordeuropa schon vor 20, 30 Jahren hatte, wo man jetzt beispielsweise in der Ostschweiz mit der Berit-Klinik auch zum Teil probiert umzusetzen. Sogenannte Fluidispitäler, wo man am einen Tag keine stationären Patienten hat und am anderen Tag vielleicht 2, 3 bis 10 hat und dann als Spital gilt. Also man muss das Spital neu denken, man muss das Spital mental öffnen. Und es ist viel entscheidender zu sehen, was da drin gemacht wird, wie flexibel, als dass man anfängt, Standort zu zählen. Das ist ein Kaffeesatzlesen von gestern.
Also aufhören, Standort zählen und gleichzeitig auch aufhören mit den Studien, die gemacht werden. Klar, Statement von dir, Willi. Und Oliver, du hast genickt und gestrahlt und gesagt, jawohl, wir müssen neu denken, was Spital heute heisst. Was kann Spital heute heissen?
Mir ist genau gleich gegangen, wie ich die Frage gehört habe, weil ich finde, die Frage ist absolut verständlich, aber für mich ein bisschen einfach gestellt. Weil es geht ja wirklich nicht um die absolute Spitalzahl am Ende des Tages, sondern um die Rolle und die Auslastung von diesen Institutionen. Und die Studie habe ich auch mega spannend gefunden, dass anscheinend schon eine gewisse Spezialisierung erfolgt. Patienten überlegen sich, wo habe ich die beste Behandlung. Und das muss nicht gerade ein Spital, das im gleichen Dorf ist oder in der gleichen Stadt, sondern ich bin auch bereit über Kantonsgrenzen. Das ist in der Schweiz ja nicht so üblich, dass man über die Kantonsgrenzen geht, sondern man denkt sehr regional. Und gleichwohl darf man schon nicht vergessen, das ist ja schon irgendwie entstanden. Und das ist meistens aus regionalpolitischen Gründen, Identitätsgründen. Das sind wichtige Arbeitgeber, die Spitäler in diesen Regionen. Und das spielt alles eine Rolle, was eben manchmal schwierig macht, da einfach ein bisschen Tabula Rasa zu machen. Und für mich geht es ein bisschen in eine ähnliche Richtung, wie der Willi gesagt hat. Die Zentralfrage ist, welche Leistungen sollen wo erbracht werden am Ende des Tages. Und ich glaube, die Zukunft von der Behandlung wird viel mehr ambulant sein. Das ist auch ein Thema von heute. Aber eben auch digital oder dezentral. Und die Spitäler werden sich zunehmend auf die spezialisierten Behandlungen, die komplexeren Fälle konzentrieren müssen.
Ambulant, digital, dezentral, Willi?
Ja, und vor allem auch in der ganzen Kette denkt, also digital, ambulant, stationär, postakut, vielleicht dann wieder ambulant, wieder digital, gut betreut, ist ganz wichtig, weil wir laufen in älter werdende Gesellschaften hinein, in ganz Westeuropa. Das heisst, wir müssen können chronische Krankheiten gut managen, wie ein Diabetes, wie ein Bluthochdruck, wie Depressionen. Und wir müssen schauen, dass es da nicht zu Entgleisungen kommt, weil das sind die teuren Sachen. Und darum ist neben all diesen Elementen eben ganz wichtig auch, dass man den ganzen Patientenprozess anschaut.
Du hast vorhin erwähnt, es hat ganz viele Vorstöße schon gegeben, ganz viele Vorstöße stehen noch bereit. Ist das die Lösung, dass wir den Begriff vom Spital neu denken für die Zukunft? Sind es die Vorstöße? Ist es EFAS, TADOC, interkantonale Versorgungsplanung? Wie kommen wir weiter?
Politik kann bestenfalls dafür sorgen, dass wir geeignete Rahmenbedingungen haben. Warum ist das so? Weil der Gesetzgebungsprozess in der Schweiz, und das gilt für eine direkte Demokratie erst recht, der geht viel länger, als die Halbwertszeit des medizinischen Wissens heute ist. Die ist etwa 3 Jahre allgemein geschätzt. Bei bestimmten Krebstherapien ist sie heute schon unter 100 Tagen. Das heisst, man muss sich vorstellen, wenn ein Gesetzgebungsprozess durch beide Parlamente durchgeht, allenfalls Volksabstimmungen, bis er in Kraft tritt, dann ist die Medizin, die der Gesetzgeber angenommen hat, im Moment, wo er die Vorlage ausgeschafft hat, zur Hälfte nicht mehr auf dem neuesten Stand. Das heisst, man kann gar nicht mehr reglementieren, was eben Sinn würde machen, sondern man muss Rahmenbedingungen schaffen und es wird die grosse Aufgabe sein von den Akteuren, von den Krankenversicherern, von den Spitälern, von den ambulanten Leistungserbringern, Gesundheitszentren, auch von digitalen Anbietern, von Konzepten wie das Alte 24, eben da dann innerhalb von diesen Rahmenbedingungen flexibel, schnell auf die sich verändernden Rahmenbedingungen von der Medizin zu reagieren.
Also auch das sind Veränderungen, die schneller werden. Die Komplexität nimmt zu. Man muss schnell können reagieren, dass man am Puls bleibt. Und darum klare Forderung vom Willi. Es braucht Rahmenbedingungen seitens von der Politik. Weil wenn man mehr in Detail geht, dann schränkt man eben auch genau den Markt ein und man schränkt die Entwicklung und die Innovation ein, Oliver.
Absolut, weil das ist ja auch, das ist ja nichts Neues. Also Politik hat immer ein Lag. Also man ist immer am Reagieren und nicht proaktiv. Und das ist einfach so. Und das ist auch nichts Schlimmes. Nur muss man einfach aufpassen, dass man nicht irgendwie durch die gesetzten Rahmenbedingungen auch die Innovation irgendwie einschränken will. Und ich habe lange Zeit vor meiner Tätigkeit bei der Sante 24 auch in der Gesundheitspolitik arbeiten. Und dort ist es auch häufig um eher Sachen zu verhindern zu gehen, nicht verhindern willens, aber dass man echte Probleme kann gestalten kann. Dass man die schlechten Ideen, sage ich jetzt mal, oder das Bauchgefühl, wo man das Gefühl hat, okay, als Politiker, das ist ein Problem und wir müssen lösen, wir müssen neue Gesetze einführen, dass man das eher verhindert, dass man nach wie vor Raum lässt für Innovationen von den entsprechenden Akteuren. Weil die sind auch viel, viel näher am Geschehen, am Patienten, am medizinischen Fortschritt, an den Bedürfnissen und Bedarf der Bevölkerung. Und das sollte auch so sein.
Ich möchte gerne mit Ihnen besprechen, was es denn für Chancen gibt für die verschiedenen Akteure im Gesundheitssystem. Du kommst aus dem Bereich der Telemedizin. Wo liegt dort das Potenzial für Patientinnen und für Patienten?
Ja, danke für die Frage. Ich glaube, ganz prinzipiell wird Telemedizin noch nicht so erfasst, dass man wirklich sieht, was kann eine Telemedizin überhaupt leisten kann. Was man natürlich schon seit über 20 Jahren kennt in der Bevölkerung, ist so die 7x24, wenn man eine Ersteinschätzung haben möchte, eine Triage, vielleicht auch Selbstbehandlungsempfehlungen, das kennt man relativ gut. Nur die Breite von den Möglichkeiten heutzutage nimmt natürlich extrem zu. Und da versuchen wir gerade seit dem Sante 24 da wirklich auf vorderster Front mitzumachen. Da meine ich nicht nur die digitalen Möglichkeiten, die das auch zulassen, sondern
Vernetzungsbrücken bauen ist ja im Endeffekt, wo Telemedizin auch erreichen kann. Also wir haben ein sektorenübergreifendes Modell und das ist ja das Potenzial, das da ist.
Einverstanden. Das wäre aber eines meiner Herausforderungen, würde ich mal sagen. Wir gehen langsam in die Richtung, dass auch der Mehrwert von der Telemedizin in der Versorgungslandschaft eigentlich erkannt wird, auch von den ambulanten Playern. Da denke ich vor allem auch an Netzwerk, Grundversorger und so weiter. Die kommen immer mehr auf uns zu und wollen uns einbinden, völlige Integration von der Telemedizin in ein integriertes Versorgungsmodell beispielsweise. Da sind wir leider noch nicht so weit. Das ist parallel, Hausarztnetz, arbeiten aber sehr, sehr stark mit ihnen zusammen und wollen auch mit motivierten Partnern dann zusammenarbeiten.
Das heißt, wir sind noch nicht so weit, aber Potenzial, die sind da und die liegen auf der Hand.
Ich glaube, gerade bei der ärztlichen Behandlung, wo telemedizinisch möglich ist, wo wir können behandeln mit gutem Gewissen, hohe Qualität können behandeln, Das wird sich noch, da haben wir grosse Fortschritte gemacht in diesem Bereich. Einfach als Beispiel, vor etwa 10 Jahren hat es auch hier eine Studie gegeben von Kaiser Permanente aus Kalifornien. Für Fachleute Kaiser Permanente ist ein integriertes Versorgungsmodell, eben in Kalifornien, in den USA. mit über 8-9 Millionen Kunden und Kundinnen. Und die haben schon dazumal, also 2012, haben sie schon bei 50% von ihren ärztlichen Konsultationen haben sie digital erbracht. Das heisst, per Telefon, Video, Chat, E-Mail. Und Kaiser Permanente erwähne ich deshalb, weil Kaiser Permanente eigentlich jedes Jahr eines der Top 3 hinsichtlich medizinischer Qualität abschneidet. Also es ist nicht schlechte Qualität, wieso sie es machen, oder es ist kein Sparprogramm, sondern sie sehen den Mehrwert und auch die Möglichkeit von der digitalen Medizin im Alltag. Und das finde ich mega spannend, weil da sind wir noch weit davon entfernt von so Zahlen wie 50% der ärztlichen Konsultationen telemedizinisch.
Kaiser Permanente sieht die Qualität offenbar Patientinnen und Patienten oder Kundinnen und Kunden von Kaiser Permanente ja auch.
Ja, es ist natürlich ein anderes System, ein bisschen. Man ist immer ein integriertes Versorgungssystem, wenn man bei Kaiser Permanente ist. Und da gibt es nicht so viel Wahl. Sag jetzt mal, man ist einfach dort drin und ja, dann wird man ein bisschen zum Glück gezwungen. Sag jetzt mal. Gleichwohl, es würde ja nicht funktionieren, wenn es schlechte Qualität wäre. Eben, sie nehmen die Top 3 in der Qualität, die Organisation, jedes Jahr in den USA. Bei uns sehen wir eigentlich nicht unähnliche Tendenzen. Unsere Versicherungsmodelle, wo die Telemedizin eine Rolle spielt bei der Swica, die Modelle, die wachsen, sind telemedizinische Modelle. Es gibt ja auch andere Modelle, wo man alternative Versicherungsmodelle, wo man auch Rabatt bekommt. Aber die Modelle, die wachsen, sind die, wo wir als Ante 24 eine Rolle spielen dürfen. Und das freut uns natürlich. Also anscheinend treffen wir auch da im Kundenbedürfnis, dass zunehmend Personen sich freiwillig einschenken lassen. Durch die Wahl von diesen Versicherungsmodellen mit Telemedizin.
Willi, ist das Einschränken? Wo siehst du Potenzial?
Also, der Oliver hat es ja schon angetönt. Ich glaube, innovative Versorgungsformen brauchen auch innovative Finanzierungsformen, dass sie vorwärts kommen. Und ich würde gerne ein anderes Beispiel bringen, oder? Was wir in der Schweiz jetzt in den letzten 2-3 Jahren festgestellt haben, ist, dass man eben den klassischen alternativen Versicherungsmodell wie Hausarztmodell, HMOs, plötzlich spitalbasierte, also von Spitälern entwickelte Versorgungsmodelle sehen, die von der gleichen Philosophie herkommen. Und wenn wir jetzt beispielsweise die Entwicklungen in Spanien anschauen, wo ja ein Referenzmodell ist, neben dem, was du schon erwähnt hast, für Swiss Medical Network und ihre Modelle. Man könnte aber auch andere Beispiele wie die in der Westschweiz um Spitalzentrum Biel und andere erwähnen. Dann stellt man fest, dass überall dort, wo die Spitäler in die Leid gehen, ihnen natürlich genau das fehlt, was eine Telemedizin abdecken kann. Oder wenn man noch einen Schritt weiter geht, wie bei Ribera, ich hatte die Gelegenheit, die Institutionen mehrmals zu besuchen, auch ein grössere Gesundheitszentrum, und am Freitagmorgen sind die Spezialsprechstunden praktisch leer gewesen. Und dann hat einer von diesen Spitaldirektoren gefragt, ja, haben Sie da keine Patienten? Was ist los? Und die Antwort von der Pflegedirektorin, die uns durchgeführt hat, war, nein, die Patientinnen und Patienten bei uns, die chronisch krank sind, die haben eine App daheim und die müssen uns jeden Morgen die Werte übermitteln. Und wir sehen überhaupt keinen Sinn, die Patientinnen und Patienten aufzubieten, wenn die Werte im Normalbereich sind. Wenn sie aber entgleist sind, sind die innerhalb von 2 Stunden aufgeboten. Und das verändert die Medizin, weil sie natürlich sagt, dann brauche ich unter Umständen wieder weniger Ärztinnen und Ärzte vor Ort. Ich kann sie besser einsetzen, besser planen. Und ich habe aber trotzdem tägliche Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten, wo wir verhindern müssen, dass es eben Entgleisungen gibt. Und in solchen Settings spielt eben Hospital at Home, spielt Telemedizin, spielen all die sinnvolle digitale Instrumente. Es gibt ja auch andere, das muss man fairerweise sagen. Und das hat man ja in Deutschland von Krankenversicherungsseite her sehr gut evaluiert. Aber die sinnvollen Elemente, die können Medizin und wie wir Medizin machen in der Zukunft vollständig verändern.
Eben, wenn meine Werte in Ordnung sind, jetzt aus der Patientensicht, muss ich ja auch nicht extra ins Spital fahren, dass man mir sagt, die Werte sind gut, kannst du wieder heimgehen.
Das Problem ist aber natürlich, dass in der jetzigen Finanzierungsmodellen, darum habe ich auch gesagt, innovative Versorgungsformen brauchen innovative Finanzierungsformen. Wenn ich das als Spital oder als Arzt mache, ich einfach riskiere, dass ich weniger Erträge bekomme, weil ich weniger in Rechnung stellen kann. Wenn ich hingegen eben für ein Einzugsgebiet eine ganz andere Entschädigung bekomme, man sagt dem auch populationsbezogen, dann habe ich ein Interesse in Gesundheit, in Sekundärprävention zu
investieren. Also die Finanzierung, die das Ganze natürlich incentiviert, dass sinnvolle Modelle effektiv zum Zug kommen. Oliver, das ist genau die Frage jetzt auch, die einheitliche Finanzierung. Was hat die für einen Einfluss auf genau die Entwicklungen?
Ich glaube, EFAS ist ein Paradigmawechsel. Das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, weil es gewisse Fehlanreize einfach von der unterschiedlichen Finanzierung zwischen ambulant und stationär für eigentlich den Fakt für den gleichen Eingriff tut beheben. Ich glaube, das ist sicherlich wichtig. Wird das System verändern? Selten. Ich glaube auch, es wird die Ambulantisierung, haben wir schon gesehen, es passiert etwas, es flacht aber schon wieder ein bisschen ab, wenn man ehrlich ist. Und ich glaube, die strukturelle Veränderung im Gesundheitswesen in der Schweiz, die brauchen einfach wahnsinnig lang. Also es wird uns unterstützen, ja. Welt verändern, definitiv nicht.
Oliver, jetzt gibt es aber auch bei der Telemedizin die ein oder andere Hürde, die muss und die kann gemeistert werden. Wo stehen wir dort noch an und wie meistern wir das?
Bevor ich auf die Schwierigkeiten eingehe, würde ich mir wünschen, dass wir noch mehr integriert werden in so Vertragskonstrukte oder mit anderen Versorgungsmodellpartnern. Das wäre das eine. Das andere ist, dass die Tariflandschaft, wie wir es auch haben, also mit TADOC noch keine Verbesserung darstellt von telemedizinischen Leistungen. Ärztliche telemedizinische Leistungen, die sind stark limitiert, also auf 20 Minuten maximal. Bei den Psychiatern genau gleich. Und das hindert uns eigentlich gerade da, wo man Zeit investieren will, mit diesen Patienten und Patienten können konkret auf die Symptomatiken einzugehen. Und das Dritte ist sicherlich auch die unzureichende Abbildung von multiprofessionellen Teams. Wir arbeiten sehr interdisziplinär, es ist nicht nur ärztlich, sondern wir haben da Pflegefachpersonen, wir haben Ernährungsberaterinnen, wir haben Psychotherapeuten, wir haben Bewegungswissenschaften, wir haben Apotheker. Nur sind die tarifarisch sehr schlecht abgebildet. Und da braucht es sicherlich Weg, da Lösungen zu finden, dass auch die Arbeit wertgeschätzt wird, tarifarisch, und nicht einfach über den TADOC, über den ärztlichen Tarif, muss abgehalten werden.
Oliver, du hast im letzten DRG-Forum folgende These formuliert. Ich lese dir gerne nochmal vor. Ambulantisierung gelingt nicht durch weitere Gesetze, sondern durch wirksame Kooperationen und kluge partnerschaftliche Anreizsysteme. Sag uns mehr zu dieser These von dir.
Ich glaube, der Willi hat schon ganz viel von dem gesagt. Also, am Ende des Tages, Gesetze können wertvolle Rahmenbedingungen setzen. Absolut. Aber das Verhalten im System von den Akteuren wird es nicht verändern. Nicht so unbedingt, wie man es eigentlich intendiert. Und dafür braucht es eben genau partnerschaftliche Modelle, wo man motivierte Zusammenarbeitspartner sich zu sich findet, ein gemeinsames Ziel haben, eben die Motivation zum Zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten ist anstrengend. Er braucht ganz viel, bringt Reibung und Friktion. Da bin ich überzeugt, das bringt uns eben genau weiter. Und wir haben jetzt schon einen Rahmen, den wir können nutzen im Bereich der integrierten Versorgungsmodelle, wo das Gesetz uns, und dann meine ich das KVG, das Krankenversicherungsgesetz in der Schweiz, lässt schon ganz vieles zu. Und von dem Hintergrund habe ich das Zitat gesagt.
Du hast vorher Telemedizin angesprochen, gesagt, es sind noch weitere Potenziale da. Darf ich bitte noch mal ganz klar zu verorten, welche Rolle nimmt die Telemedizin ein? Was für zusätzliche Anreize braucht es auch für eine weitere Ambulantisierung?
Mache ich sehr gerne. Wie gesagt, die 7x24 erste Einschätzung, Triage, das machen wir schon lange, machen wir auch sehr gut. Vor allem im Kontext von Dr. Google heutzutage. Ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll, dass man einen einfachen Zugang hat und auch ein bisschen eine Navigation bekommt. Und das versuchen wir ein bisschen abzudecken mit unserem Service.
Also Dr. Google heisst, dass die Leute die Hause schnell gehen, googeln, was habe ich echt, und versuchen selber eine Diagnose zu stellen, anstatt eben mit einer Fachperson zu schwätzen. Das ist das, was du meinst mit Dr. Google, oder?
Zum Beispiel, ja. Ich glaube, das ist bei vielen, vielen Leuten, oder bei den meisten Leuten, ist das irgendwie gut und normal. Vielleicht heute sogar weniger Dr. Google, sondern ChatGPT. Und wir versuchen da einen Zugang zu schaffen, dass man nachdem man mit dem ChatGPT vielleicht auch das ein bisschen reflektiert hat und vielleicht herauszufinden, was könnte das für Symptome sein, was könnte der Zusammenhang sein, dann wirklich mit einer qualifizierten Fachperson das ein bisschen einschätzen. Und das sehen wir in unserem Alltag ganz, ganz häufig. Ich glaube, das ist ganz wertvoll, dass man da sehr, sehr gut ausgebildete Leute hat, die da Unterstützung bieten können. Und wenn es dann medizinisch weitergeht, also ärztlich behandelt werden, therapiert werden muss oder Laboruntersuchungen muss machen, das machen wir alles eigentlich heute schon. Das kann man sehr gut machen. Willi hat auch etwas angesprochen, Betreuung von chronisch Kranken. Ich glaube, da werden wir in Zukunft zunehmend Mühe haben, die aufgrund der demografischen Entwicklung die chronisch kranken Personen können optimal begleiten. Und da denke ich vielleicht sogar weniger medizinisch, sondern so Lifestyle, also Lebensstilveränderungen oder Anpassungen. Weil egal, was du für eine chronische Erkrankung hast, eigentlich an der Ernährung, an der Bewegung, am mentalen Wohlbefinden, an diesen drei Aspekten tut man sich gut daran, dass man das gut im Blick hat. Und da bieten wir ganz konkrete Angebote, wo man da die Personen können begleiten können, über mehrere Monate aus einer Hand. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, wo mir schon auch sehr wichtig ist, weil man liest das ja auch regelmäßig, und zwar die psychische Belastung. Wir haben vor rund 4 Jahren haben wir angefangen mit einer Psychotherapeutin und einem Psychiater bei uns, bei der Sonde 24, und jetzt sind wir mittlerweile etwa bei 30 Personen, also Psychotherapeut und Psychiater, und decken eigentlich nicht die Nachfrage ab, die man eigentlich bräuchte. Und das zeigt einfach, dass wir wirklich versuchen, da Lösungen zu schaffen, für das System, Versorgungsdefizite zu adressieren mit eben konkreten Lösungen. Ob das digitale, mit Unterstützung übrigens mit digitalen Tools auch. Also nicht nur Fachpersonen, und da machen wir faktisch das Gleiche wie draussen, das meine ich weniger, sondern unterstützt mit digitalen Tools und vielleicht vor allem auch frühzeitig können sie intervenieren. Und das wäre der letzte Punkt, Gesundheitskompetenz. Ich glaube, da redet man fast viel zu wenig über Gesundheitskompetenz oder Prävention, Gesundheitsförderung von der Bevölkerung. Und da versuchen wir einen Beitrag zu leisten, indem dass man eben auch dank des WIKA, wo sich als Gesundheitsorganisation versteht, dass man Präventionsangebot, Gesundheitsförderungsangebot via Sonde 24 wirklich stellt, dass man über Bewegung, über die Ernährung reden kann, über das mentale Wohlbefinden, bevor man überhaupt krank wird. Das ist das, was wir versuchen zu machen.
Also Prävention als grosses Stichwort, Willi, wie wir gehört haben von Oliver, und gleichzeitig auch der Umgang mit chronischen Krankheiten, die zunehmen, und auch multiprofessionelle Teams, dass eben auch Psychologinnen, Psychiater über Telemedizin auch zugänglich sind.
Also ich glaube, das ist klar, oder? In einer älter werdenden Gesellschaft kommt Prävention einen ganz anderen Stellenwert über, vor allem die sogenannte Sekundärprävention, also nochmal, dass es eben bei den chronisch Kranken darum geht, möglichst Entgleisungen zu verhindern, die gut eingestellt über viele Jahre zu bringen. In einer älter werdenden Gesellschaft kommt es aber auch entscheidend darauf an, dass man beispielsweise lang daheim leben kann. Da kommen all die Faktoren, die Oliver eben vorher erwähnt hat, zum Tragen. Das spielt in der Zukunft aber auch Rehabilitation viel grössere Rolle, weil letztlich in einer älter werdenden Gesellschaft geht es darum, Pflegeheimeintritt zu vermeiden oder wenigstens rauszuzögern. Weil das ist das, was von der gesamten Belastung her, nicht unbedingt jetzt nur für den Krankenversicherer, aber auch für den Steuerzahler, weil etwa 60% der Menschen, die in Pflegeheim heute sind, sind auf Ergänzungsleistungen angewiesen. Also etwas, das über Steuermittel gezahlt wird, wo wir alle aus der Tasche mitfinanzieren. Auf diese Sachen kommt es ganz entscheidend darauf an, in einer älter werdenden Gesellschaft, dass wir da in ein besseres Setting hineinkommen. Und das heisst eben auch, Medizin, die wir machen müssen in der Zukunft, ist eben vielleicht weniger chirurgielastig, es ist mehr innere Medizin, es ist mehr Psychiatrie und es ist mehr rehabilitationsorientiert. Also genau Ansätze, die eben der Oliver vorher auch probiert hat zu erklären.
Und was du sagst, man versucht im Grunde genommen verstärkt die Ambulantisierung zu fördern, das heisst, dann natürlich, wenn es medizinisch sinnvoll ist, wenn es patientenzentriert ist, und es muss auch wirtschaftlich funktionieren und nachhaltig sein. Du hast die Kosten angesprochen vom Gesundheitssystem oder auch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das ist da, wo wir eigentlich her müssen, Oliver.
Ich finde, die drei Punkte, die du jetzt gerade erwähnt hast, die springen mich sehr an. Ich würde absolut unterschreiben. Nicht jeder Fall macht Sinn, dass man das ambulant zuhause erbringen tut. Zuhause muss gut organisiert sein. Man muss klare Ansprechpersonen haben, was passiert, wenn ich mich unsicher fühle. Wem kann ich anrufen? Wem kann ich kontaktieren? Habe ich ein Umfeld, das mich unterstützt bei der Spitex? Und der letzte Punkt, natürlich als Ökonom, spricht uns wahrscheinlich beide sehr. Es muss schlussendlich, sind das Anreize wieder, und es muss ökonomisch Sinn machen und es muss irgendwie eine Nachhaltigkeit haben. Und die ökonomische Nachhaltigkeit, wenn die Anreize falsch geleitet wird, wird es nicht passieren.
Ja, wir sind ja alle nicht nur Patientinnen und Patienten, sondern wir sind auch Steuerzahler, wir sind ein Teil von einer Volkswirtschaft, die muss funktionieren. Eine Angst, die ich oft höre in so einem Moment, wenn man sagt, mehr Ambulantisierung, da wirst du aus dem Spital rausgestellt. Da gibt es den Begriff von der sogenannten blutigen Entlassung, also ein Patient, eine Patientin, die eigentlich noch ein, zwei Tage im Spital bleiben sollte, wird dann früher heimgeschickt und dann die Heim vielleicht nicht optimal betreut. Die Angst, die da rum ist, wie kann man das verhindern? Oder besser gefragt, wie kann man die Angst nehmen, dass man eben zu früh heimgeschickt wird oder dann weniger gut betreut wird?
Also die Angst hat man schon bei der Einführung von Swiss DRG eigentlich vor allem auch gehabt. Und das ist doch ein paar Jahre her. Also ich glaube, man muss ganz klar sagen, Ambulantisierung ist kein Sparprogramm, sondern das sollte nicht auf Kosten von der Qualität erfolgen. Und das ist ein bisschen die Frage von Verantwortung. Da würde sicherlich solche integrierte Versorgungsmodelle helfen, weil man eine gemeinsame Verantwortung trägt. Einerseits medizinisch gemeinsam, aber eben auch budget- oder kostenmässig. Und dass da man auch den Weg, integrierte Versorgungsmodelle zusammenarbeiten und gemeinsames Ziel haben, gemeinsame Verantwortung tragen und eben viel, viel mehr miteinander reden. Ja, bessere Koordination, weniger Fragmentierung. Aber Ambulantisierung ist sicherlich nicht weniger Qualität.
Ich will vielleicht noch ergänzen, oder? Es kommt auch da auf Anreiz an. Ich mag mich erinnern, Oliver hat Swiss DRG Einführung angeführt, ja damals auch dürfen Krankenversicherungsgruppen begleiten. Und einer der wesentlichen Punkte gesundheitsökonomisch damals war, dass man gesagt hat, da dürfen wir gegenüber dem Spitaldruck nicht nachgeben, wenn es nämlich aus der gleichen Diagnose heraus eine Rehospitalisierung gibt, also dass man wieder muss ins Spital innerhalb von x Tagen, dann darf das Spital kein zusätzliches Geld überkommen. Das heisst, es hat dann ins Interesse eben einen qualifizierten, einen sauberen Übertritt in den ambulanten Bereich nach Hause zu organisieren. Und das Gleiche gilt auch im ambulanten Bereich. Wenn man bei ambulanten Eingriffen einfach die Regeln einführen würde, wenn es eine Rehospitalisierung gibt innerhalb von x Tagen, dann kommt das Spital oder das Zentrum nichts zusätzlich über und muss die Spitalbehandlung noch zusätzlich zahlen, dann werden die schon dafür schauen, dass die Triage am Anfang super funktioniert. Es geht auch da um Anreiz.
Das Anreizsystem mit klaren Konsequenzen, oder ist Anreiz angesprochen? Ich nenne es aber auch Konsequenz. Also dort, wenn ich sage, der Patient kann heim, dann trage ich Konsequenzen für den Entscheid, dass ich gesagt habe, der Patient kann heim.
Oder natürlich weiss ich, dass Medizin einen grossen Ermessensspielraum hat und dass dann der Anreiz da ist, irgendeinen anderen Grund für die Hospitalisierung zu suchen. Aber auch da geht es darum, wenn man nur durch das 5 oder 10% kann verhindern, dann stellt man einfach den Anreiz in die richtige Richtung.
Und das langt ja auch schon, dass man einfach eben sagt, der Anreiz funktioniert. Wird nicht in jedem Fall funktionieren, sagst du. Medizinisch von dem her, es gibt einen Ermessensspielraum, der soll es und muss es auch geben. Aber es langt, wenn es zu einem grossen Teil funktioniert.
Also es gibt eine berühmte Untersuchung vom deutschen Gesundheitsökonom von Günther Neubauer, die gezeigt hat, es langt, dass weniger als 5% der Patientinnen und Patienten sich bewegen. Das hat gewaltige Auswirkungen auf die Finanzergebnisse der Spitäler. Weil die Spitäler, ja, bevor man ein Spital baut, so einen hohen Fixkostenblock haben, dass ich da nichts sparen kann. Aber wenn ich die 5% verliere oder die 2%, dann hat das wahnsinnig grosse Auswirkungen auf mein Finanzergebnis. Und deswegen muss man sich nicht vorstellen, dass da 50%, 60%, 70% wandern. Es langt für die Verhaltensänderung der Akteure, wenn sich zwischen 2% und 5% bewegen.
Um die gesundheitspolitische Lage anschauen, du hast am Anfang gesagt, Veränderung da in der Schweiz, die braucht Zeit. Bestlösung wird es nicht immer sein. Manchmal ist es die Second-Best-Lösung, die aber funktioniert, die nachhaltig ist. Das heisst, ein Wandel von heute auf morgen, der ist da in der Schweiz nicht realistisch. Ein revolutionärer Wandel. Was braucht es, dass wir Schritt für Schritt für sich kommen und uns gesundheitspolitisch die richtige Richtung bewegen, Oliver?
Ja, wir haben schon ein paar Sachen Anreize. Bessere Anreizsysteme für Koordination, das wäre der zweite Punkt, Koordination unter den Akteuren. Selbstverständlich braucht es auch digitale Infrastruktur und können den Datenaustausch auch ermöglichen, dass wir alle gleich die richtigen Informationen am richtigen Ort auch haben. Und ein vierter Punkt, den ich gerne aufführen würde, ist so Ergebnisorientierung. Wissen wir wirklich, was wir genau produzieren tun? Und das wäre eine gute Voraussetzung, um zu lernen. Und entsprechend lernen heisst eben auch manchmal auch gewisse Sachen adaptieren, dass wir besser werden. Und das fehlt uns manchmal. Und das wären aus meiner Sicht sehr wichtige Voraussetzungen, die es bräuchte bei uns.
Können wir mit der Ambulantisierung Gesundheitskosten in den Griff überwinden?
Nein. Aber wir können das drohende Kostenwachstum sinnvoll eindämmen, wenn die Akteure jetzt die Rahmenbedingungen auch nutzen. Also wenn man, was ja viel diskutiert wird, jetzt sagt, im internationalen Vergleich könnten wir viel mehr Operationen ambulant statt stationär durchführen, dann muss man natürlich sagen, dann muss man auch da die Anreize verändern. Wenn man sagt, bis so und so viele Spitaltage an Aufenthalt gibt es den gleichen Preis, egal ob stationär oder ambulant die Leistung erbracht wird, heisst das natürlich, stationär komme ich viel weniger über als heute. Und der ambulante Preis geht auf. Und durch die Verschiebung, wie wir Ökonomen sagen, von den relativen Preisen, ist das ein Anreiz, dass man das nachher qualifiziert in den Fällen, wo man kann, auch ambulant macht. Die Briten sind sogar einmal in der Übergangsphase, wo sie das gefördert haben, noch weitergegangen, indem sie gesagt haben, wir geben einen Innovationsbonus und geben in den ersten 6 Monaten nach der Einführung, wenn du etwas als Spital ambulant machst, statt stationär, und es gibt keine Rehospitalisation, und siehe da, die Switches, die gehen dann plötzlich, weil ja, es ist natürlich auch klar, es wird kein Akteur in dem Gesundheitswesen gegen seine eigenen Interessen, schon gar nicht gegen seine eigenen finanziellen arbeiten. Und da muss ich sagen, da braucht es keine politischen Interventionen, sondern da wären die Verhandlungspartner gefordert, ein Versicherer, zusammen mit eben den Spitälern oder anderen, allenfalls disruptiven Markteintretern, die an neuen Lösungen arbeiten.
Ihr seid beide international stark vernetzt, das haben wir auch gehört jetzt im Gespräch. Wenn ihr international umschaut, eure Meinung bildet, was funktioniert, wo sind Potenziale und Chancen da, was wünscht ihr euch vom Schweizer Gesundheitssystem? Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, Oliver?
Ich finde die Frage nicht mehr so schwierig. Vielleicht einfach patientenzentrierter. Ich glaube, wir haben auch die Fragmentierung. Wir denken immer noch in den Sektoren, ambulant, stationär. Wir haben auch schon in dem Gespräch häufig von diesen Sektoren auch geredet. Ich glaube, dass der Patient wirklich im Zentrum steht und dass es nicht einfach irgendwie ein Floskel ist. Und dass man sich wirklich überlegt, welche Leistung braucht das wann, zur richtigen Zeit, zum richtigen Ort, und zwar völlig egal, wer. Das braucht es eigentlich. Und ich bin grosser Verfechter von Medical Waste, dass man das endlich mal eliminiert. Und ich glaube, wenn man schon noch ständig uns die Frage stellen würde, was braucht es effektiv in dem Moment, dass man schon einen wahnsinnigen Fortschritt könnte erzielen, schon nur mit dieser Frage.
Medical Waste, also Fehlbehandlungen, Überbehandlungen, reduzieren.
Verschwendung, genau. Verschwendung im System gibt es ganz viel.
Willi, was siehst du international, wo du sagst, da könnten wir uns in der Schweiz ein Stück abschneiden oder uns zumindest inspirieren lassen?
Also sicher haben wir in der Digitalisierung einen Nachholbedarf. Was jetzt im Moment passiert, dass jeder so auf der Suche ist nach einer eigenen Lösung, ist nicht unbedingt hilfreich für die Interoperabilität des Systems. Das andere, wo ich aber auch ganz fest beim Oliver bin, ist die Nutzenorientierung vom Gesundheitswesen. Und da denke ich, wäre es manchmal schon auch gut, dass die Schweizer Akteure ein bisschen mehr Bescheidenheit haben. Wir sollten zum Beispiel auch anerkennen, dass wir bestimmte seltene Eingriffe in der Schweiz nicht mehr machen sollten, wo wir Situationen haben, wo Unispitäler 10, 20 Eingriffe machen. Und da müssten wir auch die Grösse haben, zu sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Also da Medical Waste Mass, was macht wirklich Sinn für die verschiedenen Akteure, was macht Sinn für Patientinnen und Patienten. Ich habe euch zum Abschluss noch vier Aussagen dabei, ich möchte gerne von euch wissen, Mythos oder Wahrheit mit einer ganz kurzen Begründung, klare Position hinein und kurz und sackig begründen. Erste Behauptung, mit der Einführung von EFAS per 2028 werden ambulante im Gegensatz zu stationären Behandlungen sprunghaft zunehmen. Oliver.
Eher Mythos. Also ich glaube, EFAS ist eine wichtige Reform, ja, aber strukturelle Veränderungen im Gesundheitswesen laufen nie sprunghaft.
Mythos, keine sprunghafte Zunahme, Willi?
Kurzfristig sicher nicht, mittel- bis langfristig nur, wenn Versicherer und Leistungserbringer ihre Verantwortung wahrnehmen.
Aber wünschenswert wäre es, oder?
Mehr als wünschenswert, eigentlich notwendig.
Mehr als wünschenswert, sondern sogar notwendig. Zweite Behauptung. Trotz aller Beteuerungen und guten Absichten wird das neue Tarifsystem TARDOC am Schluss zu einer Kostensteigerung führen, Willi.
Ja, es hat, seit ich im Gesundheitswesen unterwegs bin, nie eine Tarifstrukturreform gegeben, die nicht zu mehr Kosten führt.
Also die Kosten werden steigen, Oliver?
Es ist ja so, wie es der Willi gesagt hat. Eine halbe Wahrheit. Bin einverstanden, es hat noch nie eine Tarifumstellung gegeben, ohne dass es zu einer Kostensteigerung gekommen ist, weil es einfach Volumina verschieben tut. Erstens. Ich will trotzdem noch eine Lanze brechen für TARDOC. Man hat es erstmalig wenigstens geschafft, dass man jetzt näher am Tarif dranbleiben könnte, dass der Tarif wenigstens so aktuell wie möglich kann entwickelt werden und weiterentwickelt kann werden, weil man die Organisationen geschaffen hat, die man früher im Talmeter nicht gehabt hat. Also darum eine halbe Wahrheit mit ein bisschen Hoffnung, dass man dadurch ein bisschen effizienter kann werden.
Halbe Wahrheit mit Hoffnung und ganz viel historischem Wissen und Erfahrung, was Tarifreformen angeht. Dritte Behauptung. Patientinnen und Patienten lassen sich lieber stationär statt ambulant behandeln, Willi.
Halbe Mythos, halbe Wahrheit. Es kommt immer auf die einzelne Situation drauf an. Wichtig sind da zum Teil auch soziale Umstände. Also kann man daheim auch betreut sein. Das ist bei älteren Menschen, die alleinstehend sind, vielleicht ein bisschen anders zu beurteilen als bei Jungen, die in einer Paarbeziehung gut aufgehoben sind.
Wie gesagt, über die chronischen Patienten, die dann jede Woche ins Spital fahren müssen, die haben auch mehr davon, wenn sie einfach sagen können, ich bleibe lieber daheim, wir machen das ambulant. Oder? Oliver, wie siehst du aus, Mythos oder Wahrheit?
Es tut mir leid, ich bin da langweilig unterwegs. Gleich halber Mythos trotzdem, weil was man noch nicht angesprochen hat, ich glaube, der Wunsch, dass Patienten und Patientinnen vermehrt auf die Heimwand möglichst schnell behandelt werden oder betreut werden, ich glaube, der ist wahnsinnig gross. Und das klingt uns heute noch nicht so gut, dass man dem Wunsch kann entsprechen kann.
Ich habe selber das Gefühl, ich erhole mich einfach besser, wenn ich zu Hause bin in den eigenen vier Wänden.
Aber selbstverständlich braucht es ja natürlich Setting, oder? Man muss ja die Betreuung haben, die muss funktionieren, das Umfeld, das Haus oder die Wohnung muss entsprechend ausgestattet sein. Aber der Urwunsch, dass man zuhause ist und möglichst schnell zuhause ist, da bin ich überzeugt, dass wenn die meisten Leute, und auch wenn es immer mega schön ist und eine schöne Aussicht auf den Zürichsee oder wo auch immer, das zuhause schlägt nichts.
Zuhause schlägt nichts, Willi?
Hat schon ein bisschen etwas, wenn man sich zuhause wohlfühlt, oder?
Das ist so. Vierte Behauptung. Die integrierte Versorgung sollte durch ein Gesetz für alle Akteure im Gesundheitswesen verpflichtend sein.
Auf gar keinen Fall. Das wäre qualitätssenkend. Man sieht ja, dass in Ländern, die das gemacht haben. Und im Gegenteil, in der Schweiz kann man jetzt sagen, seit der Einführung des Krankenversicherungsgesetzes hat der Anteil von Menschen, die sich integrierte Versorgungsmodelle haben versichern lassen, massiv zugenommen. Jetzt braucht es Geduld, damit die in diesen Modell bleiben, auch wenn sie älter, wenn sie kränker werden. Und dann entwickelt das Steuerungspotenzial, das wir brauchen. Und mit dem relativiert sich auch die Rolle der Kantone als Spitalplaner.
Der Willi sagt absolut nicht. Ganz eine klare Positionierung. Bist du wieder irgendwo dazwischen oder bist du mit dem Willi einig, Oliver?
Ausnahmsweise nicht dazwischen, sondern Mythos. Ganz klar, Kooperation lässt sich nur begrenzt gesetzlich verordnen. Es braucht den Willen, die Motivation und von den entsprechenden Akteuren, die da partnerschaftlich zusammenarbeiten wollen. Und sonst funktioniert das einfach nicht.
Ich sage ganz herzlichen Dank, Gesundheitsökonom Dr. Willi Oschi. Danke, dass du da bist.
Danke auch vielmals für die Einladung.
Und ganz herzlichen Dank, Dr. Oliver Reich, Leiter von der Online-Praxis Santé 24 und Privatdozent der Uni Zürich. Merci vielmals.
Sehr gerne geschehen, danke.
Die aktuellen Reformen die zeigen, das Schweizer Gesundheitssystem das befindet sich in einem starken Wandel. Dass ambulante Versorgung, Telemedizin und innovative Modelle ihr volles Potenzial können entfalten können, für das braucht es Zusammenarbeit. Es braucht gescheite Anreize und es braucht vor allem den Mut, dass man gemeinsam neue Wege geht. So sichern wir gemeinsam eine hochwertige, eine effiziente und eine tragfähige Gesundheitsversorgung für die Zukunft. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Das war Swika Talks. Ich bin Stefan Lendi. Bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.